Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Wir sitzen hier im Studio beim italienischen Radiosender Rai im Palazzo del Cinema. Hier im Palast findet heute Abend die große Preisverleihung statt. Und ja, als wir vor kurzem hier ins Studio gegangen sind, da hat betriebsame Hektik geherrscht. Der rote Teppich wurde noch gesaugt. Ich will nicht wissen, mit welcher Chemikalie gesäubert, damit er heute Abend eben nochmal besonders schön im Scheinwerferlicht glänzt. Heute Abend gehen die Filmfestspiele von Venedig zu Ende, die 81. Ausgabe. Und es war in diesem Jahr ein ziemliches Schaulaufen der Stars, die wohl größte Prominenzdichte seit vielen Jahren. Patrick Wilinski und Anke Lewicke sitzen mit mir im Studio. Ja, wie ist es euch denn mit dieser 81. Ausgabe gegangen?
Also ich habe eine unheimliche Achterbahnfahrt erlebt. Das war wirklich, ich bin durchgerüttelt, wachgerüttelt, ich bin überfordert gewesen von den Filmen. Also ich fand wirklich, das Kino hat sich so von all seinen Facetten gezeigt. Gestern war ich dann auf einmal noch mitten in der chinesischen Realität in einem neuen Film von Wang Bing. Danach habe ich einen norwegischen Liebesfilm gesehen und, und. Also ich fand das schon ziemlich beeindruckend, wie das Kino sich hier präsentiert hat.
Ja, und ich hatte aber auch das Gefühl, dass die Festivalatmosphäre so viel positiver war als in den letzten Jahren. Also ich habe das Gefühl, die Pandemie und alles, was dazugehört, ist wirklich weit weggerutscht. Es waren viel mehr Leute da als sonst. Die Kinos waren schön gefüllt. Es war eine ganz andere Nähe, eine andere auch Intensität einer Festivalerfahrung. In den Filmen, klar, über die reden wir noch, aber auch drumherum war das wirklich eine sehr gelungene Festivalausgabe.
Ja, wir haben ja letzte Woche auch schon gesprochen über die vielen Fans, die haben roten Teppich kampiert haben bei teilweise 33 Grad, haben auch ihre Schlafsäcke da ausgerollt und manchmal war abends dann gar kein Durchkommen vor lauter Fans, die irgendwie die Stars am roten Teppich sehen wollten, denn von denen gab es ja auch eine ganze Menge. Große Figur, große Namen. Frage ist natürlich, wie sie dann auch auf der Leinwand waren. Zwei Namen, die jetzt in der letzten Woche waren, waren Lady Gaga, Joaquin Phoenix in Joker 2, Untertitel Folie à deux. Ich muss sagen, ich fand Joaquin Phoenix Spiel grandios. Ich konnte die ganze Zeit eigentlich nur ihm mir angucken. Es war wie so eine einzige Kunstperformance, fand ich. Aber so wahnsinnig wie der erste Joker-Film war der hier wahrscheinlich nicht, oder?
Ja, also man muss dazu sagen, als vor 5 Jahren der erste Joker gezeigt worden ist, schlug der Film ja ein wie eine Bombe mit seiner Wucht, mit seiner Härte, mit seiner Brutalität. Eine Comic-Verfilmung, die auch über 1 Milliarde Dollar dann weltweit eingespielt hat. Ich würde diesen zweiten Teil gar nicht, also für mich ist das gar nicht so sehr eine Fortsetzung, eher so ein Epilog zum ersten. Ich würde ihn, glaube ich, gar nicht so groß denken, denn wir sind ja inhaltlich 2 Jahre nach dem ersten Teil. Arthur Fleck, der Joker, dem wird der Prozess gemacht, er wartet da in dieser Nervenheilanstalt, verliebt sich in eine Insassin, gespielt von Lady Gaga. Und plötzlich wird dieser Film zu einem Jukebox-Musical. Songs aus dem großen American Songbooks werden da gespielt. Also Frank Sinatra, Burt Bacharach. Und die Liebe zwischen Lady Gaga und Joaquin Phoenix drückt sich auch über diese Songs aus. Wir hören mal, was Lady Gaga dazu gesagt hat, inwiefern die Musik auch eine charakteristische Rolle für die Dramaturgie spielt.
Really give the characters a way to express what they need to say, because the scene and just the dialogue is not enough.
Also der Dialog reicht manchmal nicht, um diese Liebe, diese beiden Menschen erfasst auszudrücken, aber es stimmt, am Ende ein bisschen Nummernrevue, ne?
Ja, ich finde, also der Titel ist ja Folie à deux, das hatte Susanne schon gedacht, und ich habe immer mich gefragt, wann hauen die beiden denn aus der Psychiatrie ab und lassen den Wahnsinn auf der Leinwand endlich walten, weil der Wahnsinn war es ja, der im ersten Teil so auch was über das Wesen der US-amerikanischen Gesellschaft erzählt hat, und dieser Wahnsinn hat mir hier wie so ein Vergrößerungsglas unheimlich gefehlt, und diese Gesangsnummern, Lady Gaga war mir eigentlich zu perfekt für die brüchige Stimme von Joaquin Phoenix, und den hätte ich auch wie Susanne stundenlang weitersehen können, wie er dieses Gespaltene spielt, wie er selbst nicht weiß, ob das Böse nicht doch in ihm lauert, ob er das Böse nicht akzeptieren sollte. Also man könnte den so rausschneiden und er hätte einen sehr eigenen Film ohne Gesangsnummern, aber man guckt da wirklich dann in einen Abgrund rein.
Ja, ich finde auch manchmal nur eine Regung im Gesicht, dann die große Performance auf der Bühne quasi in dem Gefängnis, also ich würde das Ganze wirklich auch noch mal gerne auf der Bühne nur sehen als Inszenierung. Oder
Broadway-Musical, das hat ja schon das Potenzial dafür. Stimmt, ein bisschen undercooked, wie der Amerikaner sagt, als Fortsetzung. Ich war also die Wucht der Wahn des ersten Teils, da ist dieser Film meilenweit von entfernt.
Aber ein Musical muss auch abheben und funkeln. Und
im wahrsten Sinne des Wortes.
Muss Film es?
Auch, ja, ein Musical. Es gibt auch politische Musicals, wenn man jetzt an die französischen Musical-Traditionen denkt von Jacques Demy. Aber die funkeln auch immer so ein bisschen, auch wenn sie in den Abgrund
die werden ja zitiert, oder? Ja. Diese bunten Regenschirme von Cherbourg sind da und ich dachte mir, oh, jetzt wird's spannend, aber so richtig abheben tut der Film nicht. Das Potenzial ist ja wirklich da, wie so ein Flugzeug, das fertig auf der Landebahn steht, aber irgendwie nicht losfliegt. Ja?
Aber die Fans auf dem roten Teppich waren auf alle Fälle glücklich. Ich habe unheimlich viele junge Männer gesehen, die so clownsmäßig bemalte Gesichter hatten und teilweise dann auch die venezianischen Masken eben, wie das Joker-Face.
Ja, also wie gesagt, Joaquin Phoenix, Lady Gaga, die großen Stars auf dem roten Teppich, da war ganz schön viel los. Aber dann ging es ja gleich weiter noch mit Daniel Craig, der auch hier war, der sich ja jetzt, muss man sagen, nach seiner 007-Ära neu erfinden muss. In Luca Guadagninos Film Queer spielt er, und zwar nämlich das Alter Ego vom Beat-Autor William S. Burroughs. Wie gut hat es für euch funktioniert? Konnte Daniel Craig seine Leinwandpersona des Bonds hinter sich lassen?
Naja, als 007, er war ja der erste Bond, dem es egal war, ob der Martini geschüttelt oder gerüttelt war. Ne? Es war, spielte keine Rolle.
Ja, gerüttelt war er auch.
Und ob mit oder ohne Olive. Und hier, wenn er morgens so abgefuckt schon irgendwie Tequila trinkt rund um die Uhr und dann in Mexico City, wo die ganze schwulen Gemeinde aus den Staaten sich in den 50er Jahren so ein Eldorado aufgebaut hat, so durch die Kneipen zieht, um dann eben neue Lover zu finden. Und dann erwischt es ihn ja eines Tages. Er trifft auf einen ehemaligen Soldaten und er verliebt sich und dann fängt so ein Abhängigkeitsspiel an. Und für mich hat das eigentlich ganz gut funktioniert. Also auch die Sexszenen, wo Daniel Craig dann in Venedig drüber sagte, ja, wir haben da lange für geprobt, das war eine Choreografie und beim Tanzen sind wir uns näher gekommen.
There's some choreography in the movie, which is a very important part of the movie. Drew and I started rehearsals on that months before we started filming. Dancing with someone is a great icebreaker. We just wanted to make it as touching and as real and as, you know, as natural as we possibly could.
Ja, ich fand die Sexszenen doch dann ganz schön eigentlich gefilmt, auch wenn sie nicht explizit sind. Man sieht schon zwei Körper, die sich näher kommen. Man sieht auch immer noch den durchtrainierten 007-Körper von Daniel Craig. Aber irgendwann habe ich ihn vergessen. Irgendwann war ich wirklich bei diesem fertigen Mann, der da versucht sein, ja, bei diesem liebeskranken Mann. Ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist. Habt ihr 007 gesehen oder welche Person?
Daniel Craig spielt ja auch in dieser sehr erfolgreichen Netflix-Filmserie Knives Out, einen schwulen Detektiven. Also es ist auch schon eine homosexuelle Figur, die ich finde, er viel besser spielt als hier. Ich hatte schon ein bisschen Probleme mit der Besetzung, auch im Kosmos von Luca Guadagnino ist das auch ein Körper, wie ich fand, dass er passt da schwer für mich ein. Vor allem diese Abgefucktheit, von der du sprachst, das muss noch kaputter sein. Mhm. Ich hatte das Gefühl, dass nach jedem Mezcal, den er sich runterschiebt, er besser aussieht. Also wie kann ein Mann, der wirklich so kaputt ist, immer besser aussehen? Und diese Gebrochenheit hat mir gefehlt. Was mir allerdings gefallen hat an diesem Film, war die erste Stunde, die er Guadagnino komplett in der Cinecittà erschaffen hat, also dieses Mexico City. Das hat was Künstliches, was Verschwitztes. Da merkt man auch so eine Handgemachtheit. Aber an diese abgefahrenen, abgefuckten, surrealen Welten eines Burroughs kommt dieser Film meiner Meinung nach nicht ran.
Also, wenn wir jetzt noch mal ganz kurz bei den Stars bleiben, gab ja auch noch George Clooney, Brad Pitt außerhalb des Wettbewerbs mit der Action-Comedy Wolves. Da waren die Fans kaum mehr zu halten. Die Zeitungen hinterher waren voll mit Berichten, vor allem aber über Brad Pitt und seine Freundin Ines de Ramon auf einem roten Teppich. An euch die Frage, erschlagen die Stars nicht auch ein wenig den Rest des Programms? Bekommen die dann eigentlich zu viel vom Scheinwerferlicht ab?
Ja, das ist eine gute Frage. Also... Ich denke dann einmal, wenn diese Bilder um die Welt gehen, sieht man eben, wie sehr das Kino gefeiert wird. Das mag ich dann schon ganz gerne. Und ich habe aber auch das Gefühl, die ganze Presse ist da und ein bisschen vom Scheinwerferlicht fällt dann eben doch auf die anderen Filme ab. Also hätte man hier überhaupt gar keine Stars, würde auch über Venedig viel weniger berichtet werden. Aber so in dem Windschatten dieser Mega-Events, glaube ich, ist dann auch Raum und Platz, auf Neuentdeckungen zu gehen, gucken, was das Kino sonst noch alles zu erzählen hat.
Manchmal manchmal wünschen würde, dass es noch mehr Platz gibt dafür, weil die Wahrheit ist, die beiden, Brad Pitt und George Clooney, waren da und haben eine Petitesse von Filmen vorgestellt. Also möchte man gar nicht drüber reden, worum es da geht, weil so richtig geht es da um gar nichts. Also manchmal sind auch Stars nur da, um Stars zu sein.
Die Beziehung der beiden eigentlich.
Ja, genau. Ne? Es geht im Grunde darum, wie sich diese mittlerweile auch schon älteren Herren, die sind ja beide über 60,
mit
wie sie sich...
Brille.
Ja, aber als, als Clint Eastwood vor 30 Jahren vom Pferd gestürzt ist und Rückenschmerzen hatte, stürzen ja ganze Maskulinitäten, ganze Welten zusammen. Und wenn die beiden ihre Lesebrille rausholen, ist das nichts weiter als ein Altherren-Joke.
Ja.
Das ist leider, das ist schade.
Soweit die ersten Eindrücke hier vom Lido. Patrick Wilinski, Anke Lewicke mit einer Bilanz. Wir haben später noch mehr.